Darf ich dir heute Morgen eine ganz, ganz persönliche Frage stellen? Wie gesund ernährst du dich? Eigentlich wissen wir es alle, oder? Eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Vitamine helfen uns, gesund zu bleiben. Wer nicht darauf achtet, leidet unter Vitaminmangel. Und das Immunsystem ist schwächer und die Gefahr, krank zu werden, ist deutlich größer, oder? Worauf achtest du, um gesund bleiben zu können? Wie stärkst du dein Immunsystem? Vielleicht nimmst du regelmäßig Vitamine. Was hilft dir? Bewegung? Frische Luft? Was hilft euch? Genug Schlaf, ja. Ich will euch so einen Geheimtipp von mir verraten, was mir so hilft. Das ist meine Ingwer-Limonade. Ich trinke immer wieder davon, weil ich mal irgendwann gelesen habe, Ingwer enthält ganz viele gute Sachen. Vitamin C und Magnesium, Calcium, Natrium und Phosphor und wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. Immer wieder davon zu trinken, tut dem Körper und dem Immunsystem gut. Und was für den Körper wichtig ist, das ist auch für den Geist genauso wichtig. Und die Frage ist, wie sorgst du für deinen Geist? Wie schaust du, dass dein Geist gestärkt wird und geschützt wird? Wie machst du das? Jesus sagt in seinem Wort, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Der Mensch besteht nicht nur aus diesem sichtbaren Teil, sondern wir sind Geist mit Seele und Körper. Und es geht nicht nur darum, unseren Körper und unsere Gesundheit zu schützen, sondern auch unseren Geist zu stärken, zu ernähren. Und die Bibel ist mehr als nur ein Buch. Sie ist eine Quelle der geistlichen Nahrung und Vitamine. Und in der Mitte der Bibel gibt es einen Psalm, der Psalm 119, der längste Psalm der Bibel. Und in diesem Psalm schwärmt der Autor vom Wort Gott, über das Wort Gottes. Wow, erstaunt nur, wie viele Vorzüge das Wort Gottes mit sich bringt. Und einige Menschen erwarten, dass sie das Wort Gottes lesen, die Bibel, und dass es eine sofortige Wirkung erzielt. Oder wie Red Bull. Oh, ich trinke was und dann bin ich sowas von gestärkt. Aber das Wort Gottes ist eher wie Vitamine. Es zeigt sich mit der Zeit, wenn wir dranbleiben, einen langfristigen Unterschied. Und wie der Körper anfällig ist auf Bakterien und Viren und Krankheiten, so ist es auch mit dem Geist. Auch unseren Geist müssen wir schützen vor der Sünde. Die Sünde ist wie eine Krankheit. Ich habe gestern unsere Kinder gefragt, ja, was ist denn Sünde? Die haben gesagt, alles, was böse ist, alles, was schlecht ist, alles, was uns kaputt macht, alles, was uns trennt von Gott, das ist Sünde. Und die Sünde greift nicht nur unseren Körper an, auch, aber auch unsere Seele und auch unseren Geist. Und wenn es weitergeht, werden wir sterben, aber nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Der geistliche Tod ist die ewige Trennung von Gott. Deshalb ist die Frage, wie können wir uns davor schützen? Und diese Frage beschäftigt auch der Psalmist in diesem Psalm 119. Und schauen wir, lesen wir in diesem, die ersten 16 Verse, um herauszufinden, was er für eine Antwort gibt. Hier heißt es, glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Du hast uns befohlen, deine Gebote mit Freude zu halten. Ich möchte mein Leben stets nach deinen Ordnungen ausrichten. Ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich all deine Gebote beachte. Wenn ich mir deine gerechten Gesetze tief einpräge, will ich dir von ganzem Herzen danken. Ich will mich an deine Ordnungen halten. Verlass mich bitte nicht. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Ich habe dich von ganzem Herzen gesucht, nun lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich will dich loben, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Alle deine Gesetze, die du uns gegeben hast, sage ich laut auf. Ich habe mich über deine Weisungen mehr als über großem Reichtum gefreut. Ich will über deine Gebote nachdenken und mich an deine Wege halten. Ich will mich an deine Ordnungen freuen und dein Wort nicht vergessen. Dieser Mann schwärmt vom Wort Gottes und sagt, wow, das Wort Gottes ist unglaublich. Und wisst ihr was? Der hat nur die Hälfte der Bibel gehabt. Und er hat gesagt, auch schon das ist mega wertvoll. Aber vielleicht denken wir, Moment schnell, also der spricht vom Gesetz und sagt, ah, ich will mich freuen über das Gesetz. Also ich weiß nicht, was er mit dem Gesetz verbindet. Eher so negative Gefühle, oder? Ja, hoffentlich habe ich das Gesetz nicht übertreten, hoffentlich bekomme ich keine Busse, wenn ich zu schnell gefahren bin. Aber das Wort, das hier immer wieder verschieden übersetzt wird, ist eigentlich die Torah. Und Torah ist mehr als nur Gesetz oder Gebote oder Verbote. Gott hat uns mehr als nur Verbote gegeben, sondern Unterweisung, Anweisungen für ein gutes Leben, für ein glückliches Leben. Er hat uns sein Wort hinterlassen, damit wir herausfinden, wie wir ein gutes, glückliches Leben führen können. Er will uns unterweisen, damit wir wissen, wie wir geschützt bleiben können. Und hier heißt es, die Bibel schützt uns vor Sünde. Glaubst du Gott, wenn er dir sagt, dass sein Wort sehr nützlich ist, dass die Bibel sehr nützlich ist? Glaubst du Gott? Ja? Ja? Es kommt darauf an, was für eine Beziehung du zu Gott hast. Ich meine, in dieser Welt gibt es so viele Leute, die uns irgendwas verkaufen wollen und sagen, ja, mach das, nimm das und dann bist du gesund und das schützt und das hilft, oder? Aber du würdest nicht irgendein Rezept oder irgendeine Empfehlung von irgendjemandem ausprobieren, oder? Das mache ich nicht, oder? Aber wenn ein Freund zu mir kommt und sagt, hey, ich habe das ausprobiert und seitdem bin ich voll Power und ich bin nicht so müde am Morgen und so weiter, dann, weil er mein Freund ist und weil ich ihm vertraue, dann würde ich es vielleicht auch ausprobieren. Oder ich würde nicht einfach von irgendeinem Arzt, den ich auch nicht kenne, irgendwas als bare Münze nehmen, oder? Aber mein Hausarzt, den ich schon länger kenne, zu dem ich eine Vertrauensbeziehung habe, von dem lasse ich mir etwas sagen, oder? Und ähnlich ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Wenn wir uns bewusst sind, wer er ist, der beste Arzt und unser Gott, der uns liebt, und wenn wir uns ihm anvertrauen, wenn wir ihm vertrauen, dann können wir akzeptieren, dass er uns etwas sagt, dann lassen wir uns etwas sagen von ihm, dann lernen wir, dass das Wort Gottes wirklich nützlich ist. Er weiß am besten, was wir brauchen, um ein gutes und gesundes Leben führen zu können. Aber wir leben in einer Zeit, in der das Vertrauen in Ärzte stark abnimmt. Kennt ihr das auch? Man geht zum Arzt, aber man hat schon eine fertige Meinung, oder? Und der Arzt soll nur meine Meinung bestätigen. Und wenn er etwas anderes sagt, ja, dann gehe ich zum anderen und ich hole mir eine zweite und eine dritte und eine vierte Meinung, oder? Und alle sind, ja, mehr oder weniger, haben keine Ahnung, oder? So ist die Einstellung vieler Menschen heute, oder? Über Nacht sind alle Spezialisten und Fachleute, oder? Die haben enorm viel Wissen über Medizin und so weiter, oder? Und kommen zu den Ärzten und sagen, eigentlich sage ich dir, was du tun sollst, gell? Statt das Fachwissen und die Kompetenz der Ärzte zu respektieren und zu akzeptieren. Und vielleicht denken wir, oh, wie kann man nur? Aber ist es nicht so, dass wir auch oft im Umgang mit Gott ähnlich handeln? Dass wir den Eindruck haben, eigentlich weiß ich's. Ich weiß es, wie mein Leben gelingen kann. Ich weiß es, was ich tun soll, um geschützt zu bleiben. Ich weiß es, oder? Und das Wort Gottes interessiert mich nur, wenn es mich sowieso bestätigt, wenn es mir das sagt, was ich sowieso hören will. Aber wenn es mich widerspricht, Wie oft stellen wir unseren Verstand über das Wort Gottes und sagen, ah, das verstehe ich nicht. Ah, es kann nicht sein, dass Gott das so gemeint hat. So wie ich Gott verstehe, na, das kann nicht sein. Was machen wir damit? Das ist Arroganz, das ist Stolz, das ist Hochmut. Ich stelle mich über Gott und sein Wort und sage, eigentlich weiß ich es besser. Ich stelle seine Autorität und sein Wissen in Frage und sage, mein Verstand ist da und Gott ist vielleicht da. Dann hat das Wort Gottes keinen Nutzen für mich. Es braucht wie eine Entscheidung. Gott, es gibt einen Gott und ich bin es nicht. Und was er sagt, das ist Autorität für mich. Und wenn ich mich darunter stelle, dann werde ich Schutz erfahren. Wenn ich mich darüber stelle, habe ich keinen Schutz. Es braucht wie eine Entscheidung. Ich stelle mich unter das Wort Gottes, ob es mir passt oder nicht, ob ich es verstehe oder nicht. Er weiß es besser als ich. Und mein Verstand ist sowas von begrenzt. Wer glaubt, dass die Bibel wirklich sehr, sehr nützlich ist? Glaubt ihr das? Wisst ihr, es gibt so viele Menschen, die sagen, wir glauben, dass die Vitamine sehr, sehr nützlich sind. Multivitamine soll man nehmen, Tag für Tag. Wie viel hilft dir das Wissen? Gar nichts. Gar nichts. Wenn wir es nicht für uns anwenden, bringt uns das gar nichts. Und so viele Menschen sagen, wow, das Wort Gottes, die Bibel, wow, natürlich, das ist so nützlich und so hilfreich. Und ja, man sollte jeden Tag darin lesen. Und wenn du es nicht verwendest, dann bringt das gar nichts. Wissen allein nützt uns nichts. Und so viele Leute sagen, ja, ich habe es auch schon mal probiert, aber es ist langweilig und es schmeckt nicht so gut und ist nichts für mich. Genauso wie viele Menschen einmal Magnesium genommen haben. Ja, ich dachte, die Krämpfe gehen weg und die Muskeln sind besser nachher. Oder einmal im Monat oder einmal in der Woche. Wie oft soll man Magnesium nehmen, damit man etwas davon spürt? Täglich, oder? Seit ich jeden Abend Magnesium nehme, habe ich keine Probleme mehr mit den Muskeln. Und ähnlich ist es auch mit dem Wort Gottes. So ab und zu sagen, ja, ich habe mal reingeschaut. Das hilft dir nicht weiter. Aber wenn du dich entscheidest, wie bei den Vitaminen, egal ob es schmeckt oder nicht, ich nehme sie einfach eine Dauer und dann sehe ich, was passiert. Dann wirst du einen Unterschied merken. Ein Freund von mir, der hat sich in seiner Jugend von Gott entfernt, wollte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Und letztes Jahr, durch die ganze Krise, ist er zur Besinnung gekommen und hat gesagt, Gott, ich gebe dir 2 Wochen Zeit. Ich werde jeden Tag während diesen 2 Wochen in der Bibel lesen und ich will schauen, ob es einen Unterschied macht. Und wisst ihr, was passiert ist? Er hat zum Glauben zurückgefunden und heute ist er brennend im Geist, voll mit Jesus unterwegs. Warum? Weil dieses Wort eine enorme Kraft hat. Wenn wir uns darauf einlassen, werden wir den Unterschied merken, wenn wir dranbleiben. Gottes Wort ist voller Kraft, stärkt uns und schützt uns. Wie regelmäßig versorgst du deinen Geist mit dem Wort Gottes? Manchmal denke ich, wenn wir unseren Körper so versorgen würden wie unseren Geist, dann würden alle mager aussehen oder viele. Wir können nicht denken, wenn ich nur ein Bibelvers pro Tag esse, dann bin ich genährt und gesättigt. Ich sage nicht, dass du nur noch am Bibellesen sein musst, nur noch 10 Kapitel pro Tag, aber das Wort sollen wir essen. Und essen tust du nicht einfach so schnell, oder? Fast Food ist nicht gesund, sondern wir sollen uns Zeit nehmen, das Essen zu verdauen. Ich habe mal vom Rolf gehört, man soll das Essen wie viel Mal kauen? 20 Mal kauen, ich schaffe das nicht, wirklich. Aber schon 10, 15 Mal wäre das super. Und ähnlich ist es auch mit dem Wort Gottes, es braucht Zeit zum Verdauen, damit wir wirklich davon etwas haben. Es braucht eine tägliche, gesunde, ausgewogene Ernährung, auch für den Geist. Und der Psalmist sagt uns, die Bibel ist nicht einfach nur zum Lesen da, sondern zum Befolgen. Es geht um Gehorsam, dass ich das umsetze, oder? Nicht, dass ich gerade vergesse, was ich gelesen habe. Und er sagt, hey, glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten. die auf die Wege, auf den Wegen Gottes gehen, die sich nach seinen Ordnungen ausrichten, die die Gebote beachten. Also es geht nicht einfach nur, dass ich immer mehr Informationen habe, dass ich immer mehr weiß, und es geht auch um Tun, dass ich mich daran orientiere, dass ich das Wort Gottes beachte. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal lese ich am Morgen in der Bibel und am Mittag weiß ich nicht mehr, was ich gelesen habe. Wer kennt das? Auch schon mal erlebt? Und die Frage ist, ja, wenn das so wichtig ist, wie können wir es vermeiden, dass wir es gerade wieder vergessen? Was hilft uns denn? Das App offen lassen, genau. Genau, laut sagen. Hier sagt der Psalmist, wenn ich mir deine gerechten Gesetze tief einpräge, will ich dir von ganzem Herzen danken. Wie kann ich mir Gottes Wort tief einprägen? Wie geht das? Aufschreiben. Ich nehme mir Zeit am Morgen, ich habe so ein Gebetstagebuch. Mein Problem ist nur, die habe ich zu schnell fertig. Also ein Jahr reicht mir nicht für ein Tagebuch, oder? Ich schreibe mir immer wieder ein Wort, das mich angesprochen hat aus der Bibel. Ich schreibe mir auf und so kann ich mir das einprägen. Dann hole ich einen Zettel, ich schreibe mir auch auf einem Zettel auf und ich trage es mit mir. Und immer wieder hole ich es raus und lese es immer wieder. Und das hilft mir, mir das einzuprägen, dass ich es nicht vergesse. Auch laut sagen hilft auch. Auswendig lernen. Heutzutage Sachen auswendig lernen, das ist altmodisch, oder? Wer macht das schon noch? Nicht mal in der Schule muss man Sachen auswendig lernen heute, oder schon? Immer noch. Wir mussten viel auswendig lernen. Und die Frage ist, was hindert dich, das Wort Gottes auswendig zu lernen? Vielleicht kannst du sagen, es ist das Alter oder Vergesslichkeit. Das ist eine gute Ausrede. Aber Bequemlichkeit, Faulheit nicht. Vor einigen Zeit habe ich ein Buch gelesen, das mich enorm herausgefordert hat. Gottes unfassbare Wege. Der Autor hat 7 Jahre lang in Somalia gelebt. Er wollte dort von Jesus erzählen. Und als er kam nach Somalia, gab es so viele Christen, als er ging, waren weniger, als er gekommen ist. Warum? Weil die Christen dermaßen verfolgt und umgebracht wurden. Und er war so verzweifelt und hat sich gefragt, Gott, wie kann der Glaube überhaupt in so einem schwierigen Umfeld überleben, ja sogar aufblühen? Wie ist das möglich überhaupt als Christ in einem solchen Umfeld zu leben? Und Gott hat zu ihm gesprochen, hat gesagt, hey, geh mal in verschiedene Länder schauen, wo Christen in der Vergangenheit verfolgt wurden oder immer noch verfolgt werden. Er ist nach Russland gegangen, nach China, Nordkorea, glaube ich, in verschiedenen Ländern. Und hat verschiedene Christen dort interviewt. Wie habt ihr es gemacht? Oder wie lebt ihr es aktuell? Ihr werdet verfolgt, ihr werdet bedrängt. Was hilft euch, einen widerstandsfähigen Glauben zu haben? Was hilft euch, stark zu bleiben im Glauben, den Glauben nicht aufzugeben? Und der ist nach Russland gekommen. Und dort hat er ältere Leute interviewt, die im Gefängnis waren wegen des Glaubens, die das Ganze mit dem Kommunismus erlebt haben. Und die fingen an zu erzählen. Und einige Leiter haben erzählt, wie durch ein Wunder konnten wir in Moskau eine große Jugendkonferenz organisieren. Und die wollten einfach die jungen Leute mal zusammenbringen. Und an dieser Konferenz haben sich die Leiter während einer Woche nur etwas vorgenommen. Die haben gesagt, die haben den Jugendlichen eine Aufgabe gegeben. Die hatten keine Bibel und keine Liederbücher, also die besaßen gar keine Bibeln. Und die Pastoren wollten wissen, wie viel biblisches Wissen es unter den Konferenzteilnehmern gab. Und sie mussten während eine ganze Woche in Gruppen alles aufschreiben, was sie aus den Evangelien auswendig gelernt hatten. Und all die geistlichen Lieder, die sie auswendig kannten. Und am Ende der Konferenz zeigte sich, dass die jungen Leute den Text aller 4 Evangelien auswendig zusammenbekommen haben mit ganz wenig Fehlern. Plus mehr als 1200 Anbetungslieder, die sie aus dem Gedächtnis niedergeschrieben haben. Mega viel haben die auswendig gelernt. Und ich glaube, hier liegt ein Geheimnis. Warum Der christliche Glaube in den Jahrzehnten der kommunistischen Unterdrückung nicht aufgehört hat, ja sogar geblüht hat. Das Wort Gottes, das sie auswendig gelernt hatten, das sie in ihrem Herzen getragen haben, hat sie stark gemacht, widerstandsfähig. Was denkt ihr? Wie viel würden wir zusammenbringen heute? Ich getraue mich was nicht. Und ich glaube, wir müssen uns schon ein bisschen schämen, oder? Ich weiß nicht, ob wir ein Evangelium zusammenbringen würden, alle zusammen, auswendig. Und das ist ein Verlust, es geht etwas verloren, oder? Weil wenn wir das Wort Gottes in unseren Herzen tragen, da erleben wir eine große Stärke und einen Schutz. Fang klein an, sammle das Wort Gottes in deinem Herzen. Wie wäre es, wenn wir nur ein Bibelvers pro Woche auswendig lernen würden? Dann hätten wir 52 im Jahr. Das ist viel. Immerhin, oder? Ich habe wieder angefangen. Wer macht mit? Es ist wertvoll, wirklich so wertvoll. Wisst ihr warum? Weil der Heilige Geist kann uns an das erinnern, was wir schon gelesen, schon gehört oder verinnerlicht haben. Und ich erlebe es immer wieder, bevor ich schon ganz wach bin am Morgen, erinnert mich der Heilige Geist an einen Bibelvers. Und bevor ich überhaupt die Bibel aufgemacht habe, habe ich schon ein Bibelwort in meinem Herzen. Und das hilft mir enorm, das Wort Gottes zu verinnerlichen. In Vers 13 schreibt der Psalmist hier weiter: Alle deine Gesetze, kannst du weiterklicken, die du uns gegeben hast, sage ich laut auf. Es macht einen Unterschied, ob ich das Wort Gottes so lese oder ob ich laut lese. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben, indem er sich an dein Wort hält und es befolgt? Wisst ihr, was passiert? Wisst ihr, was der Unterschied ist? Was ich lese, was ich sehe, was ich höre, was ich antaste, das bleibt viel eher. Das, was ich höre, das prägt sich tiefer. Und in der Bibel heißt es sogar, der Glaube kommt aus dem Hören. Deshalb ist es wichtig, das Wort Gottes einfach auch laut zu lesen, laut aufzusagen, nicht nur leise zu lesen. Und er sagt auch weiter, ich will über deine Gebote nachdenken und mich an deine Wege halten. Wie mache ich das? Indem ich das Wort Gottes versuche zu verdauen. Indem ich nicht einfach nur, ich habe was gelesen. Meistens lese ich so ein Kapitel, wenn ich so eine Mahlzeit habe. Und dann versuche ich zu fragen, ja, was erfahre ich über Gott, über mich selber, über unsere Beziehung? Gibt es irgendeine Ermutigung, eine Ermahnung, einen Trost? Und so versuche ich darüber nachzudenken, mir Gedanken zu machen, was willst du mir, Gott, jetzt sagen? Was soll ich in meinem Leben umsetzen? Nicht nur lesen, sondern darüber nachdenken. Es ist wie ein Verdauen. Deshalb ist es schwierig, wenn du gerade 10 Kapitel aufs Mal nimmst. Es liegt dir nachher auf dem Magen, kannst gar nicht verdauen. Nimm dir kleine Portionen und verdau sie. Und vielleicht sagst du, oh, das tönt nach Arbeit und ist streng und ich muss und weiß ich was. Aber hört mal, was der Psalmist hier schreibt. Ich will mich an deinen Ordnungen freuen und dein Wort nicht vergessen. Und die Frage ist, wie können wir uns mehr freuen? Natürlich gibt es Tage, da habe ich keine Lust. Und ich denke, ah ja, okay, ich mache es trotzdem. Aber wie können wir uns an das Wort Gottes freuen? Wie kann das Bibellesen auch für uns zur Freude werden? Wenn wir mit der gleichen Einstellung herangehen wie der Psalmist. Er schreibt in Vers 14, an deinen Weisungen habe ich mehr Freude als an großem Reichtum. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich in der Bibel Reichtümer entdecke, dass Gott Schätze verborgen hat für mich in der Bibel, das heißt, jedes Mal, wenn ich darin lese, dann ist das kein Müssen mehr, sondern ein Privileg. Ich darf diese Schätze bergen und die muss ich nicht den Altersdumbehörde abgeben, die darf ich behalten für mich. Das heißt, fang neu an, die Bibel mit dieser Grundhaltung zu lesen. Was für Schätze hat Gott hier für mich versteckt? für mich bereit in seinem Wort? Was werde ich heute entdecken? Wie will Gott mich heute beschenken? Was für Reichtum will er mit mir teilen? Das macht einen Unterschied, wenn du mit dieser Einstellung das Wort Gottes liest. Ich glaube, diese Haltung macht einen Unterschied. Dann können wir uns daran freuen. Wow, ich habe schon wieder was entdeckt und ich markiere das, und damit ich die Schätze immer wieder sehe vor meinen Augen. Es sind so viele Reichtümer, so viele Schätze in diesem Wort Gottes. Ausgraben müssen wir selber, oder? Und der Psalmist fragt hier, wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben, indem er sich an dein Wort hält und es befolgt? Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Und er sagt, glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Das Wort Gottes verspricht uns so viele Vorzüge. Es beinhaltet viele Vitamine, die unser Immunsystem stärken, damit wir genug Abwehrkräfte haben. Und heute am eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag haben wir so viel Grund, Gott zu danken für sein Wort, für seinen Schutz, für seine Versorgung. Lasst uns ihm danken für sein Wort. Aber vielleicht bist du heute da und hast realisiert, ich habe das Wort Gottes vernachlässigt oder sogar missachtet. Ich habe mich darüber gestellt. Ich habe es nicht befolgt, ich bin nicht rein, wie der Psalmist hier schreibt. Dann höre, was das Wort Gottes dir sagt. Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unseren Herzen ist. Bekenne Jesus deine Sünde heute. Du darfst zu Jesus kommen. Deshalb ist er gestorben am Kreuz. Wir können nicht selber gesund werden von dieser Krankheit, von dieser Sünde. Aber Jesus ist gekommen und durch sein Blut können wir heil werden. Komm und sag, es tut mir leid, dass ich dein Wort missachtet habe, dass ich mein Verstand über das Wort Gottes gestellt habe, dass ich so arrogant und stolz war, dass ich gedacht habe, das passt mir nicht, das mache ich nicht. Komm, bekenne Gott deinen Stolz und deine Auflehnung. Tue Buße, sag ihm, dass es dir leid tut. Nur er kann uns von dieser Krankheit der Sünde heilen. Entscheide dich heute, sein Wort als oberste Instanz in deinem Leben zu nehmen und danach zu leben. Entscheide dich heute, dich täglich darauf zu ernähren, sein Wort zu lesen, darüber nachzudenken, es tief einzuprägen, auswendig zu lernen, damit du bewahrt wirst. Lasst uns vor Gott kommen. Wir werden eine Zeit haben, auch von Buße, dass wir für uns selber, vielleicht leise oder auch laut, aber auch für unser Volk Buße tun, stellvertretend. In der Bibel finden wir immer wieder, dass die Gerechten stellvertretend Buße getan haben für das ganze Volk. Und es gibt so viel. Es gibt so viel, worüber wir Buße tun müssen, auch angesichts der nächsten Abstimmungen, Ehe für alle, dass wir mit unserem Verstand bestimmen, was eine Ehe ist und was nicht, dass wir sagen, was Liebe ist, statt vom Wort Gottes auszugehen. Es braucht Demut, es braucht Buße, zurück zum Wort Gottes. Wir brauchen eine Erweckung, die uns zurück zum Wort Gottes führt, unter dem Schutz seines Wortes. Der Zustand unserer Gesellschaft hat sehr viel damit zu tun, dass wir die Bibeln zugemacht haben, dass sie verstaubt sind, dass wir uns nicht mehr etwas sagen lassen. Dass wir unseren Verstand darüber stellen und sagen, ich bestimme, was Liebe ist, ich bestimme, was Ehe ist, ich bestimme, was läuft. Deshalb sagt Gott in seinem Wort, wenn ich den Himmel verschließe, sodass kein Regen fällt oder Heuschrecken sende, welche die Ernte auffressen, oder mein Volk Seuchen schicke, und mein Volk, das meinem Namen trägt, dann Reue zeigt, sich demütigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Deshalb lasst uns vor Gott kommen und Buße tun, uns demütigen vor ihm. Sag's Gott mit deinen Worten. Ja, Vater im Himmel, bitte um Buße für uns und für unser Volk, für die Gottlosigkeit, dass dein Wort abgelehnt wird. Für all die Gesetze, die nicht nach deinem Willen sind. Wir entscheiden uns heute Morgen, uns unter dir zu stellen, unter deinem Wort, unter deiner Autorität. Wir tun Buße dort, wo wir geschwiegen haben, wo wir hätten reden sollen, wo wir passiv waren, wo wir nicht Salz und Licht waren in dieser Welt, wo durch unsere Passivität diese Welt immer fauler geworden ist, wo durch unsere Passivität die Dunkelheit immer mehr zugenommen hat, weil wir nicht geleuchtet haben. Wir demütigen uns vor dir. Wir bitten dich, dass du uns deine Gnade schenkst, dass du uns aufrichtest. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir bitten dich, heile du unser Land von Viren, aber auch von Angst, von Uneinigkeit und Spaltung, von Verwirrung. Und wir sagen, wir dulden es nicht, dass der Durcheinanderbringer uns auch durcheinander bringt. Und wir sprechen aus, wir bleiben eins. Wir wollen die Einheit im Geist bewahren, in aller Demut, Sanftmut und Langmut. Wollen wir einander in Liebe ertragen, egal was für eine Meinung die anderen haben. Wir werden dafür kämpfen, in Liebe und in Einheit zusammen zu bleiben, egal was kommt. Danke, Heiliger Geist, dass du uns eins machst. Danke, Jesus, dass dein Blut uns reinigt, dass dein Blut uns beschützt, dass dein Blut uns frei macht. Dein Blut macht alles neu. Wir rühmen dein Blut, Jesus. Danke, Vater, für deine enorme Liebe. Und du hast diese Welt nicht aufgegeben. Das gibt uns Hoffnung für die Zukunft. Erweck du uns, erweck du diese Welt. Gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Schenk du neu deinen Geist, Herr. Erweck du uns, Herr. Wir danken dir, dass nicht alles bergabwärts geht, sondern dass du wiederkommst, Jesus. Wir warten auf dich. Hilf uns, deine Braut auf deine Wiederkunft vorzubereiten, sie zu heiligen, sie zu reinigen, bis du wiederkommst, damit du eine reine Braut antreffen kannst. Danke, Jesus, dass du wiederkommst, dass du deine Herrschaft annimmst, dass es nicht immer schlimmer wird, sondern es wird immer heller. Du bist der Morgenstern, Jesus. Wir wollen auf dich schauen, egal wie dunkel das es noch wird in dieser Welt. Wir schauen auf dich, Jesus. Unsere Erlösung ist näher, als da wir gläubig geworden sind. Die Nacht ist vorgerückt. Der Tag bricht bald an. Es ist die Zeit, dass wir vom Schlaf aufwachen, sagst du in deinem Wort. Wir legen all die Werke der Finsternis ab und wir ziehen dich und deine Waffen des Lichts an, Herr Jesus. Und in dir haben wir den Sieg. Ich danke dir dafür. Amen. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, lasst uns erinnern, was wir alles haben in Jesus. Aus Liebe hat Gott uns schon vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Halleluja, danke Jesus, wir wollen uns daran erinnern. Wir segnen das Brot und den Traubensaft als Erinnerung, als Zeichen für das, was du getan hast für uns am Golgatha, am Kreuz. Wir danken dir, Jesus, dass es vollbracht ist, dass du würdig bist, Jesus. Du bist würdig. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du uns einlädst, zu deinem Tisch zu kommen. Amen.